Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Wir haben schon über die Hoffnung im Alten Testament gesprochen. Diese Woche geht es um die Hoffnung im Neuen Testament. Viel Freude beim Zuhören und gute Gedanken.
Alle Menschen leben von Hoffnung. Und genau darüber wollen wir uns heute in unserem Gespräch austauschen. Ich möchte alle Zuhörer und Zuschauer in unserem heutigen Bibelgespräch ganz herzlich begrüßen und freue mich schon auf das Gespräch mit meinen Gästen, zu meiner Linken Esther und Hannes, zu meiner Rechten Thomas und Helmut. Und wie immer möchten wir auch heute wieder unser Gespräch unter den Segen Gottes stellen. Ich möchte am Anfang ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, du hast uns geschaffen als Menschen, die hoffen können und auch müssen. Denn ohne Hoffnung ist das Leben nicht mehr lebenswert. Und wir sind so dankbar dafür, dass wir eine biblische Grundlage für Hoffnung haben, die über unser Leben hinausgeht. Ich möchte dich bitten, dass du uns führst in unserem Gespräch, dass wir das gut rausarbeiten können und viel Freude und auch Hoffnung verbreiten können durch das, was wir gemeinsam bereden. Im Namen Jesu danke ich dir dafür. Amen. Vielleicht erwartet ihr jetzt die Eingangsfrage, worauf setzt ihr eure Hoffnung? Aber die möchte ich euch nicht stellen, sondern welche Hoffnung habt ihr in eurem Leben schon aufgegeben?
Ich habe meine Hoffnung schon aufgegeben, je so schnell laufen zu können wie mein Sohn. Werde ich nicht mehr schaffen. Das Alter verhindert das.
Genau, das Alter fordert sein Tribut.
Ich habe meine Hoffnung bei meinen zwei kleinen Kindern aufgegeben, dass ich einmal was sage, und das merken sie sich für immer.
Schön wär's, ne? Ganz genau. Ich glaube, das geht allen Eltern so, ja.
Ja, so ein bisschen dieses, was man als Jugendlicher hat, dieses, man kann, wenn man möchte, alles gut machen und man kann sich mit jedem genau ausreden und alles wird immer ganz positiv enden auf dieser Welt. Das habe ich aufgegeben. Also da habe ich früher, war ich früher optimistischer.
Ja, manchmal durch Lebenserfahrungen eben, wenn wir erfahren, das funktioniert eben nicht so leicht. Ja, und man kann nicht alle Menschen gewinnen und überzeugen und sich auch versöhnen vielleicht auch. Ja, es funktioniert einfach nicht immer. Und manchmal, ja, vielleicht im Alter wird die Hoffnung weniger. Und dennoch, ja, wollen wir uns ja heute nicht darüber unterhalten, welche Hoffnung wir nicht haben, sondern welche wir haben können. Auch wenn wir älter werden, auch wenn andere menschliche Hoffnungen verloren gehen. Und ich lade euch ein, dass wir dazu einen Text lesen aus 1. Korinther 15. Ein ganz spannendes Kapitel, wo Paulus richtig zur Hochform aufläuft. Ein sehr zentrales Thema in unserer christlichen Hoffnung. Und ich möchte euch einladen, die Verse 12 bis 19 zu lesen. 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 19.
Soll ich lesen?
Sehr gerne, Thomas.
Also, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist auch euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen.
Dankeschön. Welche Konsequenzen hätte es, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, nach dem, was wir hier bei Paulus gelesen haben?
Es gibt keinen Sieg über den Tod.
Ja, kein Sieg über den Tod.
Auch keine Erlösung. Ja. Es hängt ja alles zusammen. Erstaunlich ist, dass in der Gemeinde Korinth damals offensichtlich einige Leute an der Auferstehung gezweifelt haben. So zentral doch dieses Thema sonst ist. Und Paulus versucht jetzt den Verstand anzusprechen und sagt, Freunde, das ist unlogisch. Das funktioniert so nicht. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, haben wir auch keine Auferstehungschance. Dann haben wir auch keine Hoffnung. Dann ist der Glaube insgesamt eigentlich sinnlos. Dann bleibt uns nur mehr das irdische Leben.
Als ob man eben den Grundstein herausziehen würde, das ganze Gebäude stürzt zusammen.
Ja.
Ja. Und das Gute ist ja, dass es da nicht stehen bleibt, sondern in Vers 20 sagt er dann, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Also das steht für Paulus felsenfest fest, ja, dass Christus wirklich auferstanden ist. Heute zweifeln dagegen viele Menschen daran. Jesus, ja, war eine historische Figur, hat hier auf dieser Erde gelebt. Das glauben viele, davon gehen viele aus. Aber dass ein Mensch, ein Rabbi, ein Religionsstifter, als was auch immer Jesus gesehen wird, von den Toten auferstanden ist, das wird bezweifelt. Was gibt euch denn wirklich die Sicherheit, dass das nicht nur ein etwas naiver Glaube ist, sondern dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist?
Im Grunde ist es ja ein Glaube. Man könnte jetzt einige Gründe nennen, die man vielleicht als Beweise hernimmt, aber am Ende ist doch der Glaube ja dafür notwendig. Ja? Gibt es ja dieses Buch Der Fall Jesus von Lee Strobel, oder sogar auch als Film verfilmt, wo er auch genau dieser Frage nachgeht. Ist Jesus denn nun wirklich gestorben? War er wirklich tot? Und ist er wirklich auferstanden? Und wenn man sich dann jetzt die Berichte in der Bibel anschaut, natürlich vorausgesetzt, das setzt ja schon den Glauben voraus, dass die Berichte der Bibel auch so richtig übertragen wurden. Ja? Dann war er wirklich tot durch den Speerstich in die Seite. Das Grab war auch bekannt. Sie haben sich jetzt nicht geirrt im Grab, ja, und nicht gedacht, das Grab ist einfach leer und er ist auferstanden. Die Grabtücher lagen auch noch da. Macht ja auch keinen Sinn, dass jemand eine Leiche auswickelt und wegträgt. Ja. Bis dahin, dass ja dann am Ende zu Pfingsten die Jünger genau dieses Thema bringen. Er ist auferstanden von den Toten. Man hat gemerkt, das hat ihr Leben verändert. Sie haben selber am Anfang nicht daran geglaubt, ja, dass er das wirklich macht, dass er aufersteht von den Toten. Sie haben gedacht, es ist vorbei. Ja. Und plötzlich kommen die Frauen, die waren die ersten Zeugen. Also es gibt so einige Dinge, die uns da gesagt werden, die uns helfen zu verstehen, ja, das ist wirklich das Fundament. Die Auferstehung Jesu ist das, was so die Christen auch damals motiviert hat.
Ja. 2000 Jahre später ist es tatsächlich schwierig, eine Recherche darüber aufzustellen, welche Möglichkeiten ich hätte, das nachzuprüfen. Aber es gibt einfach so viel unzählige Zeugenberichte in der Bibel, die das sagen. Es waren eben nicht nur die Frauen, es waren die römischen Soldaten, darüber hinaus 500 Menschen, denen Jesus eben erschienen ist. Und man muss halt dem Wort Gottes vertrauen an dieser Stelle. Wenn man dem Wort Gottes nicht vertraut, wird es natürlich schwierig. Da muss man vorher eben dahin kommen. Aber wenn man dem dann Vertrauen und Glauben schenkt, dann gibt es viel zu viel Beweise und viel weniger Gegenbeweise, dass es eben nicht stimmt. Ja.
Also ganz wichtiger Punkt, wir brauchen auf jeden Fall immer Vertrauen und Glauben. Es geht nicht ohne, aber es gibt gute Hinweise darauf, die nachvollziehbar sind, auch logisch verständlich nachvollziehbar.
Und es sind aber eben so viele Details. Ich finde das schon interessant, so scheinbar nichtige Dinge rund um die Kreuzigung, rund um seinen Tod, eben genau das mit dem Speerstich und dann mit dem Leintuch und dann bei der Auferstehung auch genau, was ist da passiert und dann ist der gekommen und hat es gesehen und dann ist der gekommen. Also es scheint, als würde Gott Sorge tragen, dass wirklich da relativ viele Details für uns einfach da sind, damit wir diesen Menschen, die damals gelebt haben, auch vielleicht glauben können.
Genau.
Also Ich glaube der Auferstehung, weil die Bibel sie berichtet und ich glaube der Bibel und darum ist das für mich eine Logik, ja, dann hat die Bibel auch dort recht. Wenn ich jetzt die ersten Jünger in der Apostelgeschichte anschaue, dann sagen die immer, wir sind die Zeugen der Auferstehung. Das wird mehrmals betont, immer wieder sagen sie das. Die haben es wirklich gesehen gehabt. Paulus kannte den irdischen Jesus ja nicht, aber der hat ihn auf dem Weg nach Damaskus erlebt und hat gesagt, ja, da oben am Himmel habe ich ihn ja gesehen. Also auch das ist für mich ein Beweis. Und dann schließlich, ich kann also vom biblischen Glauben auch zu einer persönlichen Erfahrung mit Jesus kommen. Und die Chance haben wir heute genauso. Wenn ich jetzt beobachte, ich habe einmal einem Atheisten Bibelstunden gegeben, der dann Adventist wurde. Der hat am Anfang gar nichts geglaubt sozusagen. Und zum Schluss hat er an Jesus geglaubt. Da muss was passiert sein. Da muss eine Begegnung stattgefunden haben. Also ich glaube trotzdem, dass die Bibel die Basis für den Glauben sein muss. Aber diese Erfahrung kann eine zusätzliche Bestärkung sein, dass der Glaube richtig ist.
So viele Menschen sind Jesus schon begegnet und haben ihn erlebt. Ja? Und es hat ihr Leben wirklich verändert. Sie waren bereit, auch Opfer zu bringen. Wozu hätten Menschen so etwas getan, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre? Und sie hätten es gewusst, dass sie nur einer ausgeklügelten Fabel folgen, so wie es die Bibel auch sagt.
Das ist ja ein Argument zugunsten der Auferstehungsberichte. Die Jünger waren zuerst ängstlich, verstecken sich da in einem Obergemach. Und nach Apostelgeschichte 2 sind sie mutig. Woher kommt der Mut? Ja, weil sie Jesus begegnet sind. Und wenn sie eine Lüge verbreitet hätten, man stirbt nicht für eine Lüge, fast alle sind den Märtyrertod gestorben. Also für mich macht das alles Sinn. Da muss was passiert sein.
Genau. Ganz viele kleine Details. Ja, du hast es angesprochen, Esther. Beispielsweise eben auch, dass die Frauen ihn zuerst gesehen haben. Keiner hätte damals in der damaligen Zeit den Bericht so verfasst, dass Frauen einfach so diese Entdeckung machen. Ja. Und das spricht einfach dafür, dass es historisch wirklich zuverlässig ist, was die Bibel berichtet.
Auch das mit dem Thomas noch, mit den Wundmalen und so. Ich meine, wer hat ein Loch in der Hand? Also das ist irgendwie alles so ganz wichtig immer, dass das genau gesagt wird, habe ich das Gefühl, da am Schluss der Evangelien.
Genau. Und die Grundlage einfach für Paulus, die ihn durchdringt, die ihn antreibt, die ihn motiviert, auch wirklich das Evangelium im ganzen damaligen Römischen Reich zu verbreiten. Das ist faszinierend. Jesus ist auferstanden und in den Himmel gefahren. Und deswegen gibt es auch die feste Hoffnung, dass er, so wie er es verheißen hat, wiederkommen wird. Genauso wie er in den Himmel gefahren ist. Wenn wir vielleicht mal die letzte Seite der Bibel aufschlagen, in Offenbarung Kapitel 22. Wir wollen jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber wir finden da dreimal die Aussage Jesu in Vers 7, 12 und dann nochmal in Vers 20. Siehe, ich komme bald. Das Letzte, was von Jesus betont übrig bleibt, ja, die Bibel endet hier an der Stelle. Bei mir dreimal auf der letzten Seite dieses Buches steht diese Verheißung, ich komme bald. Naja, jetzt könnte ich sagen, das war 2000 Jahre her oder 1900 Jahre, ein bisschen mehr, als das verfasst und geschrieben worden ist. Ist es nicht ein bisschen zu lange für bald? Ist unsere Verkündigung heute, dass Jesus bald kommt, im Jahr 2022 noch glaubwürdig?
Ich denke da an den Petrus-Text. Der kämpft ja zu seiner Zeit auch schon mit den Spöttern und sagen, ach, wo bleibt denn die Wiederkunft sozusagen?
Ne? Magst du gerade lesen, Johannes, vielleicht, weil das vielleicht ein ganz wichtiger Text ist, ja, in 2. Petrus Kapitel 3.
Vers 9 wahrscheinlich, ja. 2. Petrus 3, Vers 9.
Genau, die Spötter kommen ja schon vorher, ne? Vers 3 und 4.
Kommen schon am Anfang dieses Kapitels vor. Und das ist jetzt sozusagen seine Gegenargumentation. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und dann im Vers 10 und in den Versen vorher, nachher geht es ja auch um dieses Thema.
Also die einzige Motivation, dass Jesus wartet, liegt eben darin, dass er nicht will, dass jemand verloren geht. Ja, aber es ist eben keine Verzögerung. Das empfinden wir nur so.
Mhm. Ich habe einmal einem jungen Ehepaar Bibelstunden gegeben. Eines der früheren Themen in so einer Serie ist eben auch Wiederkunft. Und dann wollte ich eben diese Hoffnung auf die nahe Wiederkunft vermitteln. Und dann sagt er zu mir: Ich bin so froh, dass Jesus noch nicht gekommen ist. Dann haben wir gedacht, habe ich mich jetzt nicht klar genug ausgedrückt? Ist da irgendwas in der Kommunikation schiefgelaufen? Und dann hat er mir erklärt, ja, wäre Jesus schon vor 5 Jahren, hat er gesagt, gekommen, da wäre ich verloren gewesen. Dann habe ich die andere Perspektive kennengelernt. Für mich hätte er schon früher kommen können und ich warte schon sehnsüchtig sozusagen. Aber er, der damals noch nicht gläubig war, wäre verloren gewesen. Und es ist ihm so bewusst geworden. Und mir dann auch durch seine Rückmeldung. Und noch was spielt eine Rolle, das ist der Vers 8, wo Petrus sagt, naja, die Zeitrechnung bei Gott ist natürlich eine andere.
Genau.
1000 Jahre sind bei Gott wie ein Tag und umgekehrt. Also 2000 Jahre ist bei Gott nichts. Die Ewigkeit ist viel länger. Ja. Also es ist tatsächlich Gnade, dass wir noch eine Chance haben auf Bekehrung.
Ja, genau. Danke, und darauf wollte ich auch hinweisen, was die Zeit betrifft. Es kann natürlich, wenn man jetzt warten muss, dann wird einem die Zeit sehr lang. Ist man aber beschäftigt, dann vergeht die Zeit scheinbar so schnell, ja, wenn man so viel zu tun hat, obwohl sie natürlich immer gleich konstant vergeht. Ja. Und die Spötter, die hier erwähnt werden, die fragen, wo bleibt denn jetzt die Verheißung seiner Wiederkunft? Worauf schauen sie denn? Die sagen halt, na, er hat es ja vorhergesagt und heute aus der Perspektive kann man sagen, vor 2000 Jahren hat er gesagt, er kommt ja nicht. Und wenn dann manche meinen, ja, dann wird er eh nicht kommen. Naja, wie lange warten denn Menschen wirklich? Wir warten doch so lange, wie wir leben. Und wie es der Psalmschreiber sagt, unser Leben wird 70 Jahre, wenn es hochkommt 80 Jahre. Gut, vielleicht manche haben die Gnade 90 Jahre oder 100 Jahre, aber dann, was ist dann? Und das wird uns ja verheißen, dass wir dann, wenn wir dann entschlafen, und das haben wir all die Wochen jetzt studiert, was dann ist, dann kriegen wir nicht mehr mit, was dann passiert. Aber für uns selber, im nächsten Moment, sehen wir die Wiederkunft. Auch wenn zwischen unserem Entschlafen und Aufwachen noch eine gewisse Zeit liegt. Aber dann ist ja die Wiederkunft da. Also in gewisser Weise könnte man sagen, die Wiederkunft ist dann, sage ich jetzt mal im schlimmsten Fall, wenn ich es jetzt nicht mehr zu meinen Lebzeiten erlebe, wenn mein Leben zu Ende ist. Aber wir dürfen sogar die Hoffnung haben, weil Jesus uns einiges ja vorhersagt, was sich alles noch so ereignet. Und wir sehen das ja auch, dass sich das ereignet um uns herum, dass tatsächlich die Wiederkunft auch noch zu unseren Lebzeiten sein kann. Diese Hoffnung dürfen wir haben.
Ja. Mhm. Mir fällt die Noah-Geschichte dazu ein. Da hast du den Noah, der 120 Jahre eben predigt, wo man denkt, eigentlich eine lange Zeit.
Ja.
Aber trotzdem, in der Zeit hatten nicht alle die 120 Jahre. Aber sie waren einfach zu beschäftigt in dieser Zeit. Und das kann uns heute auch passieren. Also es wird, Jesus selbst nimmt dieses Beispiel und sagt, wie es damals war, so in heutiger Zeit. Wir essen, trinken und heiraten und da werden alles positive Dinge erwähnt. Und wir beachten es nicht, dass Jesus eigentlich kommen will und so wird es hinausgeschoben und diese Dringlichkeit geht verloren, auf die jeder eigentlich in seinem Leben achten soll.
Ich möchte da vielleicht gerade noch mal, Helmut, eine praktische Frage nachschieben. Was hält denn in eurem Leben die Naherwartung lebendig? Wie macht ihr das praktisch? Wir haben alle viel zu tun, ja, sind alle sehr eingebunden, haben unsere Sorgen, unsere Herausforderungen. Wie bleibt diese Naherwartung lebendig?
Es ist für mich die Hoffnung, die ich habe, wenn ich das Zeitgeschehen beobachte. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das als Jugendliche, habe ich mich immer gefragt, eben wann macht Gott ein Ende, weil irgendwie gibt es ja immer noch Leute, die sich bekehren könnten. Wie wird das laufen? Das hat mich wirklich schon beschäftigt früher, weil ich mir gedacht habe, wie kann das gerecht ablaufen, dass es nicht wieder einen gibt, der noch nicht bekehrt ist, aber noch Zeit braucht. Und ich habe einfach den Eindruck, ohne jetzt zu wissen, wie lang oder was, noch passieren wird, dass einfach das Zeitgeschehen sich schon in manchen Punkten einfach zuspitzt. Und immer mehr denke ich mir, ja, wahrscheinlich werden es am Schluss wirklich alle mitgekriegt haben, ja, dass es zu Ende geht. Und für mich ist die nahe Erwartung, dass ich, wenn ich Angst und Bange kriege, wenn ich den Radio einschalte oder das Fernsehen oder wieder irgendwelche Zukunftsvisionen vor Augen habe, dass ich weiß, es wird Gott sein, der das Ende machen wird. Es wird nicht, was auch immer sein, welche Krise, die uns als Menschheit stoppen wird, sondern es wird Gott sein. Und das hält bei mir eigentlich das auf positive Weise lebendig, diese Naherwartung.
Bei mir war es eine schmerzliche Erfahrung. Ich war 21 Jahre alt, als ich meinen Vater verloren habe, der an Krebs verstorben ist. Und das war keine einfache Erfahrung für mich. Aber seit jener Zeit ist diese Naherwartung in meinem Leben mehr geworden. Einfach die Hoffnung auf die Freude, ihn wiederzusehen. Davor habe ich in meinem Leben noch nichts Schlimmes erlebt. Und wenn man eben noch kaum negative Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, dann kann man auch reflektieren, das Leben hier ist eigentlich schön. Und das kann Naherwartung in die Ferne rücken. Aber dieses schmerzliche Erlebnis hat mir gezeigt, dass das Leben hier auch schlimme Aspekte haben kann. Einen lieben Menschen zu verlieren. Und seit ich das erlebt habe, ist die Naherwartung bei mir in meinem Leben zentraler geworden, wo ich einfach sage, hey, jetzt habe ich eine Hoffnung, wo ich einfach weiß, mein Papa war Buchevangelist Zeit seines Lebens und er hat noch die Möglichkeit gehabt, wirklich sein Leben in Gottes Hand zu legen, was mir einfach die Sicherheit gibt, ich werde ihn wiedersehen und ich freue mich drauf und das stärkt auch meine Naherwartung. Ja. Mhm.
Das macht einen ganz großen Unterschied. Ja, ich danke dir, Helmut, dass du das so persönlich geteilt hast, ja, mit uns.
Für mich ist die Prophetie auch ein wichtiger Faktor. Wenn ich mir so Daniel und Offenbarung anschaue, fast alles hat sich schon erfüllt. Da fehlt nicht mehr so viel. So gesehen sage ich, es müsste eigentlich relativ bald jetzt sein. Bald, auch wenn es jetzt ein biblischer Begriff ist, der scheinbar dehnbar ist. Ja. Es kann aber nicht mehr so lang dauern. Und wenn ich in die Medien schaue, was so täglich alles passiert, so wie du das auch jetzt angedeutet hast, da denke ich mir, der liebe Gott kann da nicht mehr ewig zuschauen. Zusätzlich, ich werde immer älter, dann denkt man auch gelegentlich, ja, wie lange werde ich noch halbwegs körperlich und geistig in der Lage sein, was Sinnvolles zu tun. Die Hoffnung auf die Wiederkunft, auf die Auferstehung, die ist davon irgendwo geprägt, von der Prophetie, von dem, was ich so in den Medien beobachte und von meinem Selbstverständnis. Ich werde älter, ich muss damit rechnen, irgendwann zu sterben, auch wenn ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre auf der Welt leben kann, von der Gesundheit her. Aber was ist, wenn die Umstände anders sind? Ne? Ich glaube, man sollte auch nicht spekulieren, kommt Jesus morgen oder doch erst in 2 Wochen oder in 2 Jahren? Das ist gefährlich. Aber diese Spannung immer hochzuhalten, ist natürlich auch nicht so einfach. Das müssen wir ehrlicherweise zugeben.
Ja. Spannend ist eben, dass Jesus in Matthäus 24 ganz am Ende dieses Gleichnis mit diesen 2 Knechten erzählt. Und der Unterschied besteht eben darin, dass der eine Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt, noch lange nicht. Und das hat eine ganz praktische Auswirkung. Ja, er fängt an, egoistisch zu leben, isst, trinkt, schlägt seine Mitknechte, seine Untergebenen. Während der andere, der treue und kluge Knecht, der einfach in dieser ständigen Naherwartung lebt, der versieht seine Aufgaben im Hier und Jetzt gewissenhaft und versorgt alle mit der Nahrung, die sie brauchen. Also das heißt, eine Naherwartung führt nicht dazu, dass ich weltfremd lebe und ja praktisch mich schon total distanziere, sondern dass ich einfach im Hier und Jetzt meine Aufgaben, meine Mission, die Jesus mir anvertraut hat, gewissenhaft erfülle. Und wenn das fehlt, ja, dann geht ganz viel meiner christlichen Triebkraft verloren. Es ist ganz spannend, dass Jesus das so in Verbindung bringt. Das
sagt Petrus ja auch da in seinem Brief. Ich habe vorher Verse schon vorgelesen und im Vers 11 sagt er, da dies alles so aufgelöst wird, und da spricht er vom Ende der Welt, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Ja? Also wenn ich weiß, das ist so nah, dann muss ich das in meinem Leben auswirken.
Ja. Jetzt gibt es ja manche Christen, vor allem im evangelikalen Bereich, die davon ausgehen, dass die Wiederkunft Jesu in einer geheimen Art und Weise stattfindet, dass Menschen geheim entrückt werden. Ja, sie beziehen sich oft auf diesen Text in Matthäus 24, zwei werden auf dem Feld sein, der eine wird genommen, der andere wird gelassen. Zwei Frauen mahlen mit dem Mühlstein, die eine wird genommen, die andere wird dagelassen. Und gehen dann davon aus eben, dass irgendwelche Christen ganz plötzlich verschwinden, irgendwelche Autos sind dann fahrerlos, Flugzeuge stürzen ab, weil der Pilot entrückt worden ist und so weiter. Wurde ja auch verfilmt in dem Film auf Englisch Left Behind, heißt er genau. Was würdet ihr denn solchen Christen entgegnen, die an diese geheime Entrückung glauben?
Man kann hinweisen auf die Bibel. Man könnte fragen, was steht denn da geschrieben? Schaut sich dann die Texte im Zusammenhang an und die Bibel gibt die Antwort. In 1. Thessalonicher zum Beispiel, da haben wir ja einen Text, Kapitel 4, Vers 13, wo Paulus ja hier davon spricht, dass er möchte, dass wir Hoffnung haben und nicht hoffnungslos sind. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13. Und er sagt ja dann hier in Vers 14, ja, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus Christus mit ihm führen. Und er bringt das jetzt hier in den Zusammenhang und sagt, wenn Jesus Christus kommt, dann werden die, die entschlafen sind, auferstehen. Also welchen Sinn soll das jetzt machen, dass Menschen generell, wenn sie sterben, schon im Himmel sind? Wozu soll dann Jesus kommen, wenn die Bibel immer wieder betont, Jesus kommt, um die Entschlafenen aufzuwecken und mit sich in den Himmel zu bringen? Macht ja dann keinen Sinn, ja, wenn die schon im Himmel sind. Aber die Bibel spricht davon. Und auch in diesem Zusammenhang, wenn es jetzt darum geht, irgendwie geheim entrückt zu werden, also hier ist die Rede von einer Posaune, das ist nichts Geheimes, das ist nichts Stilles. Ja. Da ist die Rede auch in Matthäus 24, wenn man sich das anschauen möchte, von wo er dann sagt, wie ein Blitz von Osten nach Westen. Es ist die Rede von den Engeln. Immer wieder heißt es ja so, wie Jesus in den Himmel gefahren ist, wird er wiederkommen. Also die Wiederkunft Jesu ist nichts Geheimes. Das werden alle sehen. Alle Augen werden ihn sehen, heißt es.
Für alle sichtbar, für alle hörbar. Ja, ganz klar. Mhm.
Und dieser Text, den du gerade genannt hast, mit der einen und dem anderen, der einen, der anderen, es wird ja nicht gesagt, dass es geheim ist. Es ist ja interessant. Es klingt vielleicht so, man könnte es reininterpretieren, aber ich glaube, da geht es einfach um das andere, um das, dass einfach nicht jeder gerettet wird oder dass auch nicht jeder verloren geht, sondern dass einfach, ja, wir Menschen da gerichtet werden. Also ungern man dieses Wort ausspricht, aber ich glaube nicht, dass es da um Geheimnisse geht oder so. Es steht ja auch da nicht dabei eigentlich.
Ja, das ist richtig, ganz genau. Das Wort geheim taucht nicht auf. Das wird rein interpretiert. Und wenn man den Zusammenhang liest, eben in den Versen vorher in Matthäus 24 oder eben auch in 1. Thessalonicher 4, wird ganz deutlich, dass es eben ein weltweites, für alle sichtbares, hörbares Ereignis sein wird.
Trotzdem, die Evangelikalen sagen ja, das passiert schon länger vor der Wiederkunft. Also die Texte zur Wiederkunft, die sagen, jedes Auge wird ihn sehen und die Posaune und
kommt
so
später.
Weiter. Das kommt erst später. Mhm. Sie sagen, diese geheime Entrückung kommt ja schon vorher. Mhm. Und ich glaube, da beginnt schon bei der Interpretation der Prophetie. Sie nehmen da in Daniel 9 die letzte Woche und schneiden die so ab. Das ist nicht ein großer Bogen, sondern sie nehmen dann die letzten 7 Jahre weg, addieren die dann zeitlich viel, viel später noch dazu und dann kommen sie auf solche Überlegungen. Und ich glaube, es ist tatsächlich eine Missinterpretation dieser Texte, die von der Auferstehung, von der Wiederkunft reden, wo sie Sachen hineininterpretieren, die gar nicht dastehen. Das ist also Illusion, diese These durch die Bibel decken zu können.
In Daniel 9 gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass diese letzte Woche abgetrennt wird. Im Gegenteil, ist alles aus einem Guss. Und Galater 4 sagt er dann auch ganz klar, als aber die Zeit erfüllt war, bezieht sich auf alle 70 Wochen. Ja, auch auf die letzte, in der Jesus Christus eben in der Mitte der Woche das Schlachtopfer abgeschafft hat. Ja, Thomas, du hast ja diesen Text angesprochen, schon schon in 1. Thessalonicher Kapitel 4. Ich mag da vielleicht gerade noch mal diesen Abschnitt lesen mit euch. Vielleicht, Esther, würdest du den mal lesen in Vers 13 bis Vers 18. Mhm. 1. Thessalonicher Kapitel 4.
13 bis 18?
Genau.
Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten.
Dankeschön. Also Paulus macht hier ganz klar, dass die, die entschlafen sind, keinen Nachteil haben. Ja, sie werden die Wiederkunft Jesu genauso miterleben wie die, die noch leben zu seinen Lebzeiten. Und eingerahmt wird dieser Abschnitt von den Aussagen, dass wir nicht traurig sein sollen wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ja, da ist das Wort Hoffnung, kommt wieder vor. Schon traurig, klar, es wird immer ein Abschied sein, aber eben anders als diejenigen, die keine Hoffnung haben. Und zum Schluss in Vers 18, sein Resümee: tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Ermutigt euch. Helmut, du hast ja schon eine Erfahrung geteilt auch mit uns, aber ich wollte jetzt nochmal allgemein alle fragen, welche Erfahrungen habt ihr denn schon damit gemacht, dass diese Wiederkunftshoffnung gerade im Angesicht des Todes tröstlich und hoffnungsspendend ist?
Was hier in diesem Text noch deutlich gemacht wird, und das glauben ja auch viele anders, dass man eben nicht unmittelbar nach seinem Tod in den Himmel kommt. Was wäre denn der Himmel für ein Ort, wenn man dann von oben runterschaut, so wie es Andreas Gabriel in seinem Lied sagt, einmal sehen wir uns wieder, einmal schaue ich von oben zu. Wenn man dann miterleben müsste, in welcher Trauer die Familienangehörigen sind, wenn man da Tränen sieht und das alles miterleben muss, was die jetzt da, weil ich nicht mehr da bin, für den Schmerz leiden. Und dieser Text macht deutlich, nein, so ist es nicht. Es ist so, wie die Bibel auch bei Daniel sagt, du geh jetzt hin, jetzt kannst dich ausruhen. Du kommst jetzt nicht gleich in den Himmel, bis du eben auferweckt wirst am Ende der Tage, dass du eben das nicht miterleben musst, dass da alle eben zusammen dann sein können und über diese traurigen Erlebnisse von oben eben nicht zuschauen müssen. Das ist für mich einfach auch sehr tröstlich. Das ist jetzt nicht die eigene Erfahrung, aber der Text ist auch sehr deutlich, was es angeht, was das angeht, dass wir eben nach dem Tod nicht sofort in den Himmel gehen, sondern dass wir alle das gleichzeitig erleben dürfen. Ja.
Dankeschön.
Ich finde den Gedanken auch viel tröstlicher, weil manche versuchen sich ja dadurch zu trösten, dass sie sagen, dass irgendein lieber Verwandter ja jetzt schon irgendwie im Himmel ist, dass es ihm gut geht, dass er zuschaut. Manche trösten sich damit. Aber es ist doch viel tröstender zu wissen, ja, es ist kein Anteil mehr an dem, was passiert, aber es wird eine Auferstehung geben und wir werden uns wiedersehen. Aber für die Person selber ist das Nächste, was sie erlebt, die Wiederkunft. So wie wir das auch erleben. Das heißt, wir erleben das alle gemeinsam. Ja, die Person macht die Augen wieder auf, aber im nächsten Moment sind wir alle wieder lebendig. Finde ich persönlich viel tröstender als jetzt irgendwie diese Ungewissheit. Manche haben sogar Angst, dass dann die Verwandten noch weiter gequält werden in einem Fegefeuer, irgendwie sowas. Ja, oder dass, wenn man nicht in einem guten Verhältnis war, jetzt plötzlich in einer Machtposition sind und einem das Leben vielleicht sogar jetzt schwer machen können oder sowas. Ja. Manche leben dann richtig in einem Angstzustand. Hier hilft uns die Bibel auch zu erkennen, was passiert wirklich mit dem Menschen, wenn er stirbt. Und das, so wie es Paulus hier sagt, darf uns trösten.
Ja. Wir werden uns in den nächsten Wochen auch noch mit schwierigeren Texten befassen. Auch mit der Lehre der Hölle, ja, das ist auch natürlich ganz, ganz wichtig, da eine Klarheit darüber zu haben. Aber wenn wir das eben so annehmen, dass jeder Mensch wirklich schläft ohne Bewusstsein, so wie Jesus das bezeichnet, dann bekommt einfach der Gestorbene auch nichts Schlechtes mit. Und im nächsten Moment, den er bewusst miterlebt, sieht er seine Lieben, die auch im Glauben gestorben sind, wieder. Und dann gibt es nichts Schlechtes mehr. Ja? Dann werden alle Tränen abgewischt und das ist einfach das Schöne.
Ich kann mich erinnern, schon etliche Jahre her, wir sind am Friedhof. Mein Vater ist beerdigt worden. Wir sind da im Sommer um das Grab gestanden. Die Versammlung löst sich auf. Wir, die engsten Familienangehörigen, die Kinder, wir sind die Letzten gewesen. Und irgendwie muss ich traurig ausgeschaut haben. Dann sagt meine kleine Tochter, die noch nicht in die Schule gegangen ist, damals zu mir: Papa, du brauchst nicht weinen. Jesus wird den Opa wieder auferwecken. Es war also erstaunlich, dass sie das so sagen konnte, ohne das jetzt theologisch reflektiert zu haben. Das ist etwas, was sich bei mir eingeprägt hat. Und dieser kindliche Glaube ist einfach sensationell. Und wenn wir den haben, dann haben wir die Hoffnung und die Ermutigung. Das ist ganz einfach.
Wie schön. So ganz selbstverständlich. Ja, mein Papa im Himmel, der kann alles. Der wird ihn wieder auferwecken. Ja, zu seiner Zeit.
Man merkt es manchmal bei Begräbnissen von Menschen, die schwer leiden mussten vor ihrem Tod, dass es doch auch bei den engsten Angehörigen diese Erleichterung für diesen Menschen gibt, dass der jetzt nicht mehr leiden muss. Also ich glaube, da steckt es auch so ein bisschen drin, dieses Wissen, es ist jetzt gut und das Nächste für ihn ist einfach dieser geheilte Körper, den er wahrnehmen wird oder sie. Und da, finde ich, merkt man, dass diese Hoffnung einfach eine unglaubliche Kraft hat, die wir haben. Ja, dass es wirklich einfach gut weitergehen wird ab jetzt und dass man jetzt eigentlich, wenn man sich es genau überlegt, gar nicht so traurig sein müsste. Aber wir Menschen hängen halt an dem, was ist und an dem, was jetzt ist, und deswegen sind wir traurig. Aber eigentlich könnten Begräbnisse unter gläubigen Menschen freudiger ablaufen. Aber das ist natürlich jetzt ganz heretisch, ja. Aber rein von dem, was da steht, wäre es so.
Ja, genau. Und beides natürlich. Natürlich wird es immer traurig sein, ja. Denn wir als Menschen können eben den Tod nicht rückgängig machen, ja. Wir können den Menschen nicht zurückholen, der fehlt einfach, ja. Das ist auch seelsorgerlich ganz, ganz wichtig, da wirklich den Trost zu spenden und auch die Trauer zuzulassen. Die muss auch sein. Aber auf der anderen Seite ist es eben einfach anders. Es ist anders, ja. Es ist kein Abschied für immer, sondern nur auf Zeit. Und ich habe schon einige Menschen begleitet, ja, in den letzten Wochen und Tagen vor ihrem Tod. Und diejenigen, die diese Hoffnung gehabt haben, die sind einfach anders gegangen. Das muss ich einfach sagen. Ja, ich kann mich noch erinnern, wie eine alte Dame mal zu mir sagte: Es bleibt immer manches unvollendet, aber die Gnade Gottes deckt alles zu. Und in diesem Frieden, den sie so ausgedrückt hat, ist sie gegangen. Und es hat mich persönlich tief berührt, so dieses Vertrauen zu haben, dass sie sich einfach jetzt in die Arme Gottes begibt. Ja, ich glaube, es ist ein großer Schatz, diese Hoffnung, die wir haben. Und an der Stelle möchte ich euch, ihr lieben Zuschauer und Zuhörer, auch mit der Frage konfrontieren, welche Bedeutung denn für euch die Hoffnung auf die Auferstehung und die Wiederkunft Jesu hat. Welche Unsicherheiten, welche Fragen, welche Zweifel habt ihr vielleicht auch diesbezüglich? Uns interessiert sehr, was euch bewegt in diesen Themenbereichen. Und schreibt das doch einfach unter diese Ausgabe in YouTube in die Kommentare hinein. Das würde uns sehr freuen. Zum Abschluss möchten wir noch gemeinsam beten. Und Thomas, ich lade dich ein, dass du das Gebet sprichst.
Ja. Unser allmächtiger Gott, unser Vater, wir wollen dir danken, dass du uns diese Hoffnung gibst. Wir lesen es in deinem Wort, wir dürfen glauben und darauf vertrauen, dass, weil du auferstanden bist, es auch für uns eine Auferstehung gibt, falls wir entschlafen, aber dass es vor allem für die, die im Glauben entschlafen sind, eine Auferstehung gibt und ein Wiedersehen. Und dass du für uns eine Welt bereithältst, wo du uns die Tränen abwischst, wo es kein Leid mehr gibt und keine Schmerzen, keine Krankheiten,
und keinen Tod. Vater, wir danken dir für diese Hoffnung. Amen.
Amen.